113.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Anke Arndt. Guten Abend. In Deutschland werden die USA nur von 18% der Wählerinnen und Wähler als vertrauenswürdiger Partner angesehen. Das geht aus dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend hervor. Ähnlich schlecht wird Israel eingeschätzt. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Das militärische Vorgehen Israels in Gaza geht mehr als 60% der Befragten zu weit. Die Schuld für die Lage der Zivilbevölkerung in Gaza geben inzwischen genauso viele Israel wie der islamistischen Hamas. Dass Bundeskanzler Merz Israels Vorgehen kritisiert hat, stößt auf breite Zustimmung.
Afghanische Ortskräfte können kein Einreisevisum für Deutschland einklagen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg klargestellt. Die Bundesregierung dürfe nach ihrem Ermessen in jedem Einzelfall entscheiden. Das Gericht lehnte damit die Klage eines Afghanen ab, der angab, unter den Taliban gefährdet zu sein. Die vorige geschäftsführende Bundesregierung aus SPD und Grünen hatte zuletzt mehrere Aufnahmeflüge organisiert. Das hatte die Union kritisiert. Die Bundesregierung hat ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen, mit dem sie die Wirtschaft entlasten will. Laut dem Finanzministerium geht es um eine Summe von fast 46 Milliarden Euro. Finanzminister Klingbeil sprach von einem Wachstumsbooster. Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping.
Firmen sollen Steuererleichterungen erhalten, wenn sie investieren, beispielsweise neue Maschinen kaufen. Dann sind Superabschreibungen von bis zu 30% möglich. Die Regelung gilt für 3 Jahre, ab jetzt bis einschließlich 2027. Das soll den Unternehmen Planungssicherheit geben und den Standort Deutschland attraktiver machen.
Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg hat kritisiert, dass Patienten grundsätzlich vor dem Besuch eines Facharztes erst zum Hausarzt gehen sollen. Auf dieses Vorhaben haben sich SPD und CDU im Bund geeinigt. In einer Stadt wie Berlin mit Bahn- und Busverbindungen und kurzen Wegen könne das funktionieren, sagte KVBB-Sprecher Veri, Antenne Brandenburg vom RBB. Aber in einem Flächenland wie Brandenburg sei das nicht so einfach. Er forderte deshalb Alternativen für dünn besiedelte Regionen. Fahrgäste im Fernverkehr müssen sich in Berlin in den kommenden 4 Wochen auf Einschränkungen einstellen. Von Freitag an bis zum 4. Juli halten Fernzüge nicht am Bahnhof Zoologischer Garten und am Ostbahnhof. Das hat die Bahn mitgeteilt. Grund sind Sanierungsarbeiten an Oberleitungen, Schienen und Brücken. Die Fernzüge werden innerhalb Berlins deshalb durch den Nord-Süd-Tunnel umgeleitet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend noch einige Schauer unter Gewitter. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 23 Grad, in Wittstock-Dosse 18, in Frankfurt-Oder 26. Nachts abziehende Schauer bei 16 bis 13 Grad. Morgen teils aufgelockert, teils wolkig, erneut Schauer und Gewitter bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Die Wirtschaft muss wachsen, das ist ein Mantra der Bundesregierung. Und der erste große Punkt im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Finanzminister Lars Klingbeil hat dafür seinen Gesetzentwurf vorgelegt, Steuererleichterungen für investierende Unternehmen. Heute hat die Bundesregierung den Entwurf auf den Weg gebracht, jetzt sind Bundestag und Bundesrat gefragt. Denn wenn es nach Lars Klingbeil geht, soll dieses Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Aus dem Hauptstadtstudio Lissi Kaufmann.
Die Rede ist in diesen Tagen viel von einem Signal für die Wirtschaft. Es kommt von Finanzminister Lars Klingbeil.
Das klare Signal des heutigen Tages ist, dass wir mit dem Wachstumsbooster jetzt die Wirtschaft ankurbeln.
Mit dem Wachstumsbooster, noch so ein Schlagwort dieser Tage. Dahinter verbergen sich geplante Steuererleichterungen für die Wirtschaft. Unternehmen, die ab dem 1. Juli neue Maschinen oder Technologien anschaffen, sollen die schneller abschreiben können. Das spart Steuern und soll dazu führen, dass Firmen wieder mehr Geld investieren. Auch Investitionen in neue E-Autos sollen Firmen künftig besser von der Steuer absetzen können. Mehr Unterstützung soll es auch für Investitionen in die Forschung geben. Und ab 2028 soll die Körperschaftssteuer sinken. Der Gesetzentwurf, den die Regierung heute auf den Weg gebracht hat, kommt von Finanzminister Lars Klingbeil. Seine CDU-Kollegin, Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, ist zufrieden.
Nach wenigen Monaten kommen wir von der Ankündigung in die Umsetzung. Das ist ein Aufbruchssignal an Unternehmen, und an Investoren zurückzukehren an den Standort Deutschland.
Signale, Zeichen, Botschaften. Hat die Wirtschaft darauf gewartet? Ja, meint der Chef des Bundesverbands der deutschen Industrie, BDI, Peter Leibinger, im Interview mit der ARD.
Im Grunde sendet die Regierung die Botschaft, wir haben verstanden. Und das ist jetzt auch das Entscheidende. Die Wirkung, die schnelle Wirkung kommt über den Stimmungsumschwung. Und der ist über solche Botschaften zu erreichen.
Allerdings profitieren längst nicht alle davon, sagt Christoph Ahlhaus, Bundesgeschäftsführer des Verbands Der Mittelstand.
Denn Unternehmen, denen jetzt schon das Wasser bis zum Hals steht, haben nichts von steuerlichen Erleichterungen für Investitionen. Sie können nicht investieren, weil ihnen das Geld fehlt. Sie brauchen andere Entlastungen, schnell und sofort. Beispielsweise ganz schnell und einfach zu machen, die Abschaffung des Solidaritätszuschlages, eine lange Forderung des deutschen Mittelstandes.
Kritik kommt auch von Ländern und Kommunen. Auch bei ihnen sollen nämlich Steuereinnahmen wegbrechen. Alleine bei den Kommunen wären es in den nächsten 4 Jahren mehr als 10 Milliarden Euro. Thüringens Ministerpräsident Mario Vogt von der CDU kritisiert, wer bestellt, bezahlt. Auch die Grünen verweisen auf die klammen Kassen der Kommunen. Sebastian Schäfer, der haushaltspolitische Sprecher der Grünen, sagt,
die kommunale Finanzlage im Moment ist wirklich schlecht und droht auch weiter abzurutschen. Insofern müssen alle Steuergesetze so umgesetzt werden, dass die kommunale Finanzlage nicht weiter verschlechtert wird.
Droht das Gesetz am Widerstand von Ländern und Kommunen zu scheitern? Finanzminister Lars Klingbeil gibt sich gelassen.
Uns alle eint auch das Interesse, dass wir sehr schnell jetzt wirtschaftliches Wachstum haben wollen. Das ist für die Kommunen übrigens einer der wesentlichen Punkte, dass die Gewerbesteuereinnahmen steigen. Und das ist eine ganz wesentliche Finanzierungsquelle.
Auf die Länder ist Klingbeil angewiesen. Das Gesetz braucht die Zustimmung vom Bundesrat. Wenn es nach Klingbeil geht, am besten noch vor der Sommerpause. Er versucht es mit Demut und Optimismus.
Ich habe gelernt als Minister, dass man nicht in die Hoheitsrechte des Parlaments zu stark eingreifen sollte. Deswegen, ich werde das konstruktiv begleiten, auch in den Gesprächen mit den Ländern. Und ich bin guter Dinge, dass wir das vorm Sommer noch verabschieden können.
Bundesfinanzminister Klingbeil. Lisi Kaufmann berichtete aus dem Hauptstadtstudio über Signale der Bundesregierung an die Wirtschaft. 4 Wochen ist diese schwarz-rote Koalition im Amt. Einzelne Regierungsmitglieder können da schon bei den Wählern punkten. Das zeigt der ARD-Deutschland-Trend, der auch die berühmte Sonntagsfrage stellte. Die Zahlen hat Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Nach 4 Wochen bekommt vor allem die Union gute Werte. Zum einen 2 Punkte in der Sonntagsfrage. Also 29% würden jetzt CDU, CSU wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Und dann sind es Friedrich Merz und Alexander Dobrindt, der Bundeskanzler CDU und der Innenminister CSU, denen die Deutschen Pluspunkte geben. Bei Merz sind es 14 Punkte mehr und bei Dobrindt 13. Offenbar überzeugt ihr Auftreten in den ersten Wochen. Und trotzdem bekommen Boris Pistorius und Lars Klingbeil bessere Werte. Was die gesamte Bundesregierung angeht, da sind 40% zufrieden mit der Arbeit. Da besteht also noch Aufholbedarf. Mehr als die Hälfte glaubt, dass die Bundesregierung die deutsche Wirtschaft stärken kann. Das war ja ein Wahlversprechen. Und beim anderen Wahlversprechen überwiegt Skepsis. Das ist die Asylpolitik, also irreguläre Einwanderung. Da sind viele nicht überzeugt, dass die Bundesregierung das in den Griff bekommt.
Sabine Henkel. Drogenbeauftragter dieser Bundesregierung ist der Virologe Hendrik Streeck, der während der Corona-Pandemie bekannt wurde. Jetzt ist er auch Bundestagsabgeordneter der CDU. Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik erläutert seine Pläne, die er heute vorgestellt hat.
Wie man einen fernsehtauglichen Auftritt hinlegt, muss Hendrik Streeck niemand erzählen. Der Mann ist Talkshow gestählt. Das hilft auch in den eher halligen Hallen der Außenstelle des Bundesgesundheitsministeriums. Dort nämlich ist der Hauptsitz des Drogenbeauftragten.
Mein Name ist Hendrik Streeck.
Stellt sich Hendrik Streeck also vor, nicht ohne zuvor der Bundesgesundheitsministerin Nina Warken von der CDU gedankt zu haben, dafür, dass sie ihm dieses Amt angetragen hat. Für diejenigen, die ihn noch nicht kennen sollten, gibt er schnell noch einen kurzen Abriss seines Lebenslaufs.
Ich bin Arzt und Wissenschaftler. Ich habe 9 Jahre in den USA gelebt, an Harvard und Johns Hopkins gelehrt und geforscht und leite seit 2019 das Virologische Institut an der Universität Bonn.
Und nun ist er also der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen. Ein Amt mit eher wenig Gestaltungsspielraum, wie er unumwunden zugibt.
Ich mache keine Gesetze.
Die macht Nina Warken, mit der er sich aber eng abstimmen will. zum Beispiel bei einem seiner geplanten Schwerpunkte, der grassierenden Mediensucht von Kindern und Jugendlichen. Laut Streeck ein explosives Themenfeld mit etwa 1,3 Millionen potenziell Gefährdeten.
Wir wissen alle, welche tiefen Spuren zum Teil psychisch in der Corona-Pandemie entstanden sind. Und da müssen wir jetzt ins Hinschauen kommen. Ein Ort, in dem wir das sträflich vernachlässigt haben in den letzten Jahren, ist der digitale Raum. Hier brauchen wir mehr Jugendschutz, Prävention, Beratungs- und Hilfsangebote, ein stabiles Sicherungsnetz für die Psyche unserer Kinder.
Es ist das einzige Mal, dass Streeck sich dazu hinreißen lässt, auf seine Virologen-Corona-Vergangenheit explizit hinzuweisen. Ansonsten will er aufgrund seiner Erfahrungen in den USA dagegen wirken, dass die Opioid-Krise mit Schmerzmitteln wie Fentanyl nicht auch in Deutschland ihre Verheerungen anrichtet. Und er will die Folgen der Teillegalisierung von Cannabis bis zum Herbst evaluieren lassen. Und zwar wissenschaftlich. Denn das war Streeck bei seiner Vorstellung ebenfalls wichtig.
Es geht mir um evidenzbasierte Politik, also mehr Wissenschaftlichkeit in das Thema reinbringen, vielleicht auch ein wenig die Emotionalität dahingehend reduzieren.
Beim Thema Cannabis mit dem hohen Erregungspotenzial dürfte das schwierig werden, aber Streeck muss und darf ja keine Gesetze machen. Als Beauftragter ist er eher Serviceberater und Aufklärer. Und außerdem, ihm gehe es bei der Bewältigung seiner Aufgaben allein um die Sache.
Ich werde auch nicht der Drogenbeauftragte sein, der mit erhobenen Zeigefinger durch das Land zieht.
Daher hält er sich auch bedeckt, was höhere Preise, also Steuern, für legale Drogen wie Tabak und Alkohol betrifft. Obwohl Streeck als Arzt und Wissenschaftler natürlich weiß, beim größten Drogenproblem in Deutschland liegen Alkohol und Tabak weit vorn.
Barbara Kostolnik über die Pläne des Drogenbeauftragten der Bundesregierung Hendrik Streeck. 18 Uhr und 12 Minuten, RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung von der A10, südlicher Berliner Ring, Richtung Dreieckwerder. Zwischen Schönefelder Kreuz und Rangsdorf liegt eine Plane auf der Fahrbahn. Zur Außenpolitik. Ein Ende des Krieges in der Ukraine ist nicht in Sicht. Die mehr als 4 Millionen ukrainische Flüchtlinge werden in absehbarer Zeit nicht zurückgehen. Deshalb hat die EU-Kommission ihren temporären Schutzstatus um ein weiteres Jahr verlängert. Bis März 2027, meldet Brüssel-Korrespondent Matthias Reiche.
Da wegen der anhaltenden Angriffe Russlands die Voraussetzungen für eine Rückkehr der Flüchtlinge noch nicht gegeben sind, wird ihr vorübergehender Schutz bis März 2027 verlängert. Gleichzeitig bereitet sich die EU auf ein Ende der Kampfhandlungen vor. So sollen die Mitgliedstaaten in enger Abstimmung mit den ukrainischen Behörden freiwillige Rückkehrprogramme auflegen. Diese könnten beispielsweise Übergangsfristen vorsehen, in denen die Rückkehrer noch rechtmäßig in einem EU-Mitgliedstaat wohnen und Leistungen beziehen können. Außerdem will die EU-Kommission Beratungszentren finanzieren, wo sich Vertriebene über ihre Möglichkeiten informieren können und Hilfe bei der Arbeitssuche im Gastland oder in der Ukraine erhalten. Parallel dazu werden die EU-Staaten aufgefordert, gut integrierten ukrainischen Flüchtlingen, die ihren Lebensunterhalt sichern können, eine Möglichkeit zu geben, in einen langfristigen Aufenthaltsstatus zu wechseln. Das könnte auch eine Perspektive sein für die rund 700.000 Ukrainer, die aus den von Russland besetzten Gebieten in die EU geflohen sind.
Matthias Reiche aus Brüssel. Gleich habe ich ausführliche Informationen aus Berlin und Brandenburg für Sie, aber zuvor übergebe ich an Jens Christian Gussmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Und ich gehe mit Ihnen erstmal zum Tennis nach Paris. Dort für uns vor Ort RBB 24 Inforadio Reporter Guido Ringel. Grüß dich, Guido.
Hallo, Grüße.
Du bist ja nicht nur als Reporter da, sondern du magst auch schönes Tennis. Heute Abend gibt's ja das Viertelfinale. Alexander Zverev, Novak Djokovic. Welche Erwartungen hast du an das Match?
Ein gutes Tennis zu sehen, denn es ist schwierig irgendwie mit einer Vorhersage oder da schon auszumachen, wie das verläuft. Da ist alles offen, da ist alles drin. Das ist so eine klassische 50-50-Situation. Ich sehe keinen klaren Favoriten. Beide haben aber hier im Vergleich zu dem, was sie in den letzten Wochen gezeigt haben, sich hier in Paris gesteigert, sodass das aller Voraussicht nach Tennis auf hohem Niveau sein wird, was man bei der Nummer 3 und der Nummer 6 der Welt ohnehin erwartet. Aber man schwankt ja auch gerne, erst recht in einem langen Verlauf eines Grand-Slam-Turniers. Aber ich glaube, dass sich beide der Aufgabe heute bewusst sind, den Gegner kennen und wissen, wie stark der ist. Und deswegen kann das eigentlich nur ein hochklassiges Match werden.
Ich habe mal geguckt und war ein bisschen überrascht. Djokovic gegen Zverev gab es bisher 13 Mal und Djokovic gewann nur davon nur 8. Also ein bisschen mehr als die Hälfte nur. Hat der Zverev irgendwas Besonderes, was dem Djokovic nicht liegt? Oder?
Zverev kann Tennis spielen. Ja, das wäre jetzt die einfache Erklärung. Ja. Naja, er ist 10 Jahre jünger, das ist das eine. Er gilt als vielleicht der fitteste Spieler in der Spitze. Kann einen auch wahnsinnig machen, weil er, wenn er einen richtig guten Tag hat, praktisch keine Fehler produziert. Das heißt, du musst dir als Gegner jeden Punkt erarbeiten. Und das kann auch mal so ein Novak Djokovic frustrieren. Und wenn der mal schlechte Laune bekommt, dann geht das auch gerne mal nach hinten los. Aber es spricht halt für Djokovic die Erfahrung, die Routine und das Gefühl des Siegens, das kennt er besser als Zverev. 24 Grand-Slam-Titel beim Serben, 0 bei Zverev. Das ist in so einer entscheidenden Phase eines Turniers wahrscheinlich ein Vorteil. Also insofern gehe ich davon aus, dass das hier auf Sand eine wirklich hochinteressante und spannende Partie wird.
Dann kommen wir nochmal zu den Franzosen. Für die ist das Tageshighlight schon zu Ende. Eine der Iren steht im Damen-Halbfinale, Louise wie heißt die?
Komm, ich übernehme es. Louise Boisson. Aber den Namen, ich bin ehrlich, den musste ich auch hier erst bei diesem Turnier lernen. Denn die ist die 361 der Welt und man kennt jetzt nicht alle ersten 500 persönlich. Insofern ist es eine Überraschung bis Sensation, dass die so weit gekommen ist. Sie hat sich ins Halbfinale gespielt als krasse Außenseiterin, hat eine Wildcard hier bekommen, also den Startplatz vom französischen Verband geschenkt bekommen. Und dann hat sie sich durch die ersten Runden schon gequält. In der Runde davor aber die Nummer 3 der Welt, Jessica Pegula, ausgeschaltet und heute auch noch Mira Andreeva, auch eine Top-10-Spielerin. Boisson als 361 der Welt, plötzlich über sich hinausgewachsen mit unorthodoxem Stil, merkwürdige Rhythmen, damit ist Andreeva nicht klargekommen und natürlich auch mit dem französischen Publikum nicht. Also das ist ein Tennismärchen. Boisson nie Geld verdient, jetzt 690.000 Euro reicher ins Halbfinale eingezogen, ein dickes Ding.
Wow, live aus Paris, unser Reporter Guido Ring. Und dann gucke ich mit Ihnen auch nochmal zum Fußball, denn die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt ja heute Abend im Nations League Halbfinale gegen Portugal. 21 Uhr geht's los und alles, was Sie über diese Partie wissen müssen, erfahren Sie jetzt von André Siems.
Die Portugiesen wissen, wie es geht. Als einziges Land haben sie als Ausrichter des Finalturniers die Nations League auch gewinnen können. Auch wenn Portugal die nächsten beiden Endturniere der besten 4 verpasst hat, in der ewigen Tabelle bleibt es auf Platz 1. Insgesamt hat das Team von Roberto Martinez 54 Punkte geholt, die meisten aller Teilnehmer. Aber auch Deutschland ist inzwischen wieder ein absolutes Top-Team. 2024 gab es nur eine Niederlage gegen die Spanier. Der Bundestrainer hat seine 11, die gegen die Portugiesen spielen wird, schon so gut wie im Kopf. 9 von 11 Positionen seien bereits vergeben, meinte er. Leon Goretzka, Florian Wirtz und im Tor Marc-André Ter Stegen dürften gesetzt sein.
Anstoß um 21 Uhr, die ganze Partie live und komplett hier bei uns im Inforadio und so weiter Sport mit Jens-Christian Grossmann.
RBB 24 Inforadio, auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Manchmal decken sich subjektive Erfahrungen so gar nicht mit Zahlen von Studien. Bei Berlins Schulen zum Beispiel. Der Alltag, häufig fallen Unterrichtsstunden aus, oft gibt es keine Vertretungslehrkräfte. Die Zahlen der Forscher dagegen, Berlins Lehrkräfte leisten pro Jahr 2 Millionen Überstunden. Unbezahlte Überstunden. Das ergab eine Studie der Gewerkschaft GEW und der Universität Göttingen. Die Ergebnisse wurden heute vorgestellt. Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann ist Ihnen in der Praxis auf der Spur.
Nicole Schreiber ist Lehrerin an der Karl-Sonnenschein-Grundschule in Mariendorf. Sie unterrichtet vor allem Naturwissenschaften und Deutsch. Ihr Tag starte morgens vor 8 Uhr, sagt sie.
Normalerweise sind es Unterricht etwa 5 Stunden. Dann kommen noch die Extras dazu, ne? Konferenzen, Vorbereitungen, Korrigieren etc. Also ich komme etwa auf 9 Stunden am Tag.
Auch an den Wochenenden korrigiere sie Klassenarbeiten, sagt Nicole Schreiber. Sie steht damit nicht allein da. Laut einer Arbeitszeitstudie der Universität Göttingen in Zusammenarbeit mit der GEW Berlin leisten fast 2/3 der Lehrkräfte unbezahlte Mehrarbeit. 30% der Vollzeitkräfte arbeiten regelmäßig mehr als 48 Stunden pro Woche. Auch, dass Pädagogen längere Ferien haben, ist laut den Studienautoren in die Berechnungen eingeflossen. Nur auf ihre Schulwochen bezogen kämen sie anhand der Daten insgesamt im Schnitt Schnitt auf eine 49-Stunden-Arbeitswoche. Ein weiteres Ergebnis der Studie, gerade Teilzeitlehrkräfte sind über ihre vereinbarte Stundenzahl hinaus mit der Schule beschäftigt. Dabei gingen viele Lehrkräfte in Teilzeit, um die Aufgabenflut zu bewältigen, so die GEW. Auch die Grundschullehrerin Nicole Schreiber arbeitet Teilzeit, 75%. Der Grund:
Ich konnte nicht mehr. Ich bin ausgebrannt gewesen und musste, weil es keine anderen Regulationsmöglichkeiten gibt, mit einer Stundenreduzierung reagieren.
Dennoch komme sie auch jetzt in Spitzenzeiten, wenn sie etwa Zeugnisse schreiben müsse, auf eine 58-Stunden-Woche. Als Konsequenz aus den Ergebnissen der Arbeitszeitstudie fordert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft unter anderem mehr Lehrkräfte und andere Beschäftigte, um die Pädagogen zu entlasten. Die GEW-Vorsitzende Martina Rigulin sieht Berlins Bildungssenatorin in der Pflicht.
Es ist unser Appell an Frau Günther Wünsch, endlich ins Gespräch zu kommen und wirklich die Entlastung einzuläuten.
Der Senat müsse die Arbeitszeit der Lehrkräfte erfassen, sagt Rigulin, und mit den Personalräten verbindlich regeln, wie Mehrarbeit abgebaut werden kann. Die Bildungsverwaltung signalisiert, für das Thema Arbeitszeiterfassung offen zu sein. Einen ersten Austausch darüber habe es mit der GEW schon gegeben.
Kirsten Buchmann aus Berlin. Auch in Brandenburg hat sich die Landesregierung viel vorgenommen für die Schulen. Das ist auch nötig, denn vielen Bildungseinrichtungen fehlt Geld. Aber statt mehr bekommen sie weniger. Besonders die Förderung benachteiligter Schüler wird gekürzt, berichtet rbb24-Reporterin Annette Kufner.
Damaris Kim macht sich Sorgen. Ihr Sohn ist Schüler an der Grundschule Golzen und weil er ohne rechte Hand geboren wurde, ist er auf Hilfe angewiesen.
Wenn die Lehrer einfach keine Zeit mehr haben, sich um das einzelne Kind zu kümmern, muss er sehen, wie er klarkommt. Und er ist erst 6, er ist erste Klasse. Und da mache ich mir dann schon ein bisschen Gedanken, wie das funktionieren soll.
An der Grundschule Golzen lernen 250 Kinder. 40 von ihnen haben einen gesetzlichen Förderanspruch. Dennoch kann die Schule künftig pro Woche nur noch 15 Förderstunden anbieten. Damaris Kim fühlt sich betrogen von der Landesregierung.
Die Kinder haben ja ein Recht auf Förderung, das ist gesetzlich verankert. Und wenn man den Lehrern aber dann jede Möglichkeit nimmt, dieses Gesetz umzusetzen, hat man indirekt dem Kind das Recht auf Förderung wieder genommen.
Der Grund für die Streichung: In Zukunft sollen Förderstunden nicht mehr nach der Zahl förderbedürftiger Kinder, sondern pauschal nach Größe der Schule vergeben werden, erklärt Gewerkschafter und Förderschullehrer Manuel Pape.
Bisher hatte jedes Kind, das einen sonderpädagogischen Förderbedarf hat, einen Anspruch auf eine bestimmte Anzahl an Förderstunden in der Woche. Und das ergab sich für eine Schule: Wenn ich so und so viele Kinder mit Förderbedarf habe, habe ich so und so viele Stunden. Dieser Faktor wurde jetzt weggenommen und wurde auf eine Schule umgelegt. Das heißt, wir haben jetzt nur noch einen Pauschalbetrag. So und so viele Kinder hast du in einer Schule. Das heißt, es ergeben sich so und so viele Förderstunden.
Für Schulen mit vielen förderbedürftigen Kindern ein Riesenproblem, sagt Pape.
Bei uns ist es hochdramatisch. Also uns fehlen dann jetzt über Nacht 50 Stunden.
Die Kürzungen bei den Förderstunden treffen die Schulen zusätzlich. Wegen des knappen Budgets will die Landesregierung trotz wachsender Schülerzahlen auch an Lehrerstellen streichen. Außerdem sollen alle Lehrer mehr arbeiten. Vom Bildungsminister nur ein schriftliches Statement dazu. Die Maßnahme sei zeitlich begrenzt. Ziel sei es, Personalkapazitäten zu gewinnen, vor allem für Schulen mit hohem Lehrkräftebedarf. Die Haushaltsverhandlungen seien außerdem noch nicht abgeschlossen. Ob die Landtagsmehrheit aus SPD und BSW noch umlenkt, ist unklar. Im Landtag angekommen sind die Sorgen der Menschen jedenfalls, sagt Falk Peschel, der bildungspolitische Sprecher des BSW.
Ich habe jetzt heute Morgen zuletzt mit einer Schulleiterin zu diesem Thema telefoniert. Da ist mir das auch noch mal in dieser Deutlichkeit nahegebracht worden, wie die Situation an den Schulen sich aktuell darstellt.
Für Damaris Kim steht fest: Wenn die Kürzungen an der Grundschule ihres Sohnes bleiben, können die Lehrkräfte den förderbedürftigen Kindern nicht mehr gerecht werden.
Dann sollte man doch einfach sagen, wir löschen das Gesetz, in dem steht, dass die Kinder ein Recht auf Förderung haben. Das wäre ehrlich, aber von hintenrum zu sagen, wir streichen alle Stunden, empfinde ich als unehrlich und als Betrug.
Damaris Kim, eine besorgte Mutter in Brandenburg, Annette Kufner, berichtete. Vorhang auf für den neuen Innenminister. Im Ausschuss für Inneres und Kommunales des Brandenburger Landtags hat sich René Wilke vorgestellt. Der parteilose ehemalige Oberbürgermeister von Frankfurt-Oder ist Nachfolger der zurückgetretenen Ministerin Katrin Lange, SPD. rbb24-Reporterin Amelie Ernst schildert, wie sich Wilke präsentiert hat.
Pragmatisch, sachlich und gut vorbereitet, diesen Eindruck macht René Wilke bei seinem ersten Auftritt als Minister im Innenausschuss. Keiner Frage weicht er aus, keine Antwort bleibt er schuldig. Auch wenn manche eine nicht jedem gefällt, über mangelnde Klarheit dürfte sich kaum jemand beschweren. Beispielsweise beim Thema Migration. Die AfD dringt erneut auf mehr und schnellere Zurückweisungen und Abschiebungen. Trotz der gesunkenen Asylbewerberzahlen und einer Erstaufnahmestelle, die derzeit nur noch zu rund einem Drittel belegt ist. Dazu sagt der neue Innenminister:
Also ich würde mich als Mensch nicht anständig damit fühlen, zu sagen, mir ist Leid und Elend in dieser Welt egal, mir ist Krieg egal und Verfolgung egal. Diese Menschen haben halt Pech gehabt, weil sie am falschen Ort geboren wurden. Und deswegen kümmert uns das nicht und die sollen mal irgendwie irgendwo bleiben, aber mit uns nichts zu tun haben. Zugleich braucht es eben ein System, das dafür sorgt, dass Überforderung verhindert wird, dass auch Missbrauch verhindert wird, dass Ausnutzen von Hilfsbereitschaft verhindert wird.
Wer sich integriert und eine Bleibeperspektive hat, der soll auch bleiben dürfen und unterstützt werden. Aber wer sich strafbar macht und kein Recht auf Aufenthalt hat, der muss auch zurückgeschickt werden. Das sei keine politische Haltung, sondern vor allem Gesetzeslage, so Wilke. Auch die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts zu Zurückweisungen an der Grenze habe er sich angeschaut. Für Wilke mehr als nur Einzelfallentscheidungen, sondern ein klares Signal gegen die Linie der Bundesregierung. Doch alles Weitere müssten die Gerichte klären. Sollte es bei Zurückweisungen bleiben, dann brauche es das sogenannte Dublin-Zentrum in Eisenhüttenstadt, aber wohl nicht mehr.
Sollten weiterhin Zurückweisungen an der Grenze möglich sein und durchgeführt werden, dann sollten, so wie die Zahlen bis dato sich auch im Dublin-Zentrum entwickelt haben, die Zugänge dort auf einem sehr geringen Niveau sein. Und dann darf man, glaube ich, da ein Fragezeichen dran machen, nicht in die Bearbeitung, aber in die Frage, ob man dafür diese Art von Struktur braucht oder das anders kostengünstiger gestalten kann.
Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt für den Minister wie für den Innenausschuss auf der Zukunft des Verfassungsschutzes. In jedem Fall müssten das entsprechende Gesetz und die Strukturen optimiert werden, so Wilke. Egal, ob der Verfassungsschutz weiter eine Abteilung im Innenministerium bleibe oder zu einem eigenen Landesamt werde. Es brauche Kontrollen und gleichzeitig die Unabhängigkeit vom jeweiligen Minister oder der Ministerin.
Dass zugleich aber es auch nicht sein kann, dass eine solch gewichtige Struktur mit den Möglichkeiten, die sie hat, irgendwie außerhalb eines Systems von Checks and Balance läuft. Und ich weiß gar nicht, ob wir wirklich wollen sollten, dass irgendetwas in dieser Welt so machtvoll ist, dass es außerhalb von irgendwelchen Kontrollen und Abhängigkeiten sich befindet. Ich glaube, Abhängigkeiten tun uns allen gut.
Die AfD hatte zuvor erneut die vermeintlich mangelnde Unabhängigkeit des Verfassungsschutzes ins Spiel gebracht. Auf die Frage, wann denn der neue Verfassungsschutzchef oder die neue Verfassungsschutzchefin vorgestellt wird, antwortet Wilke ebenfalls klar, wenn auch nicht für alle befriedigend, bald.
Aus Potsdam, Amelie Ernst. Der Zug endet hier. U-Bahn der Berliner Linie 3 verkehren vorerst nicht zwischen den Stationen Wittenbergplatz und Spichernstraße. Im Tunnel fiel am Freitag Putz von der Decke, ausgelöst durch Bauarbeiten oben auf der Straße. Den Stand der Schadenseinschätzung schildert rbb24-Reporterin Annette Mirsch.
Die Spichernstraße, ca. 200 Meter vom U-Bahnhof entfernt. Unten verläuft der U-Bahn-Tunnel, oben ist eine Fahrspur abgesperrt. Baufahrzeuge, Handwerker, drei Männer mit gelben Warnwesten und roten Ohrenschützern schauen ihrem Kollegen im Abbruchbagger zu. Der meißelt einen ca. 2 Meter breiten Streifen Asphalt zwischen Bürgersteig und Mittelstreifen auf. Für die Untersuchung des Schadens wird jetzt die Tunneldecke freigelegt. Zwischen den U-Bahnhöfen Spichernstraße und Wittenbergplatz fahren jetzt Busse. Allerdings die Haltestelle für die Ersatzbusse Richtung Wittenbergplatz zu finden, ist bei 4 Ausgängen auf der großen Kreuzung an der Bundesallee nicht einfach. Regelrecht enttäuscht ist BVG-Fahrgast Thomas Christel. Er kommt täglich vom Wittenbergplatz in die Spichernstraße zum Arbeiten. Er findet schade,
dass der Schienenersatzverkehr überhaupt nicht in dieses Fahrinfo der BVG angearbeitet ist. Selbst wenn man das jetzt auf Direktverbindung schaltet, werden die Busse nicht angezeigt, da werden nur Nachtbusse angezeigt. Am Wittenbergplatz gibt es ein Display, wo noch nach wie vor Verbindungen Richtung Krumme Lanke angezeigt werden. Es gibt am Wittenbergplatz keine Ausschilderung, wie man den Ersatzverkehr findet. Es gibt dort an der Ersatzhaltestelle keinen Hinweis, dass es der U3-Bus ist. Es gibt keine Abfahrtszeiten, es gibt keine Taktung. Das ist nicht sehr nutzerfreundlich.
Die BVG wiederum teilt schriftlich mit, dass die U3 schnellstmöglich wieder fahren soll. Es laufe nun die genaue Analyse zum Schadensumfang. Das Unternehmen hofft, dass der nach Pfingsten feststeht. Dann könne man auch sagen, wann ungefähr die U-Bahn wieder fährt.
Annette Mirsch berichtete. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Nachzuhören wie immer in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der südlichen A10 Richtung Dreieck Werder. Zwischen Schönefelder Kreuz und Rangsdorf liegt eine große Plane auf der Fahrbahn. In weiten Teilen Berlins fließt der Verkehr normal. Etwas Geduld brauchen Sie aber unter anderem noch auf dem Stadtring in Richtung Wedding, ab Schmargendorf etwa 10 Minuten plus und auf der A115 Stadteinwärts stockt es in Höhe Stadtgrenze. Da sollten Sie ein paar Minuten mehr einplanen. Länger dauert es außerdem rund um den Tiergarten wegen einer Demonstration dort und auch am Schlesischen Tor, an der Elsenbrücke und der Wohlheidebrücke sowie auf der Rudolf-Rühl-Allee sollten Sie ein bisschen mehr Zeit einplanen. Es stockt auch stadtauswärts unter anderem auf der A113 bis Adlershof. Die A113 wird wieder heute Abend, die Nacht über bis morgen früh um 5 wegen Wartungsarbeiten zwischen Spätstraße und Schönefeld Nordstadt auswärts gesperrt. Und bei der S-Bahn ab 22 Uhr Schienenersatzverkehr bei der S2 zwischen Blankenfelde und Marlow, bei der S7 zwischen Zoo und Grunewald und bei der S9 zwischen Zoo und Olympiastadion.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18.30 Uhr mit Anke Arndt. Nur 18% der Menschen in Deutschland sehen die USA als vertrauenswürdigen Partner an. Das geht aus dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend hervor. Ähnlich schlecht wird Israel eingeschätzt. Das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen geht mehr als 60% der Befragten zu weit. Die Schuld für die Lage der Zivilbevölkerung in Gaza geben inzwischen genauso viele Israel wie der Hamas. Afghanische Ortskräfte können kein Einreisevisum für Deutschland einklagen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg klargestellt. Katharina Trümper, RBB 24.
Das Gericht erklärte, dass die Bundesregierung nach ihrem Ermessen in jedem Einzelfall entscheiden darf. Es lehnte damit die Klage eines Afghanen ab, der angab, unter den Taliban gefährdet zu sein. Die vorherige Bundesregierung aus SPD und Grünen hatte noch kurz vor ihrem Amtsende mehrere Aufnahmeflüge organisiert. Das wurde von der Union kritisiert.
Die Bundesregierung hat ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen, mit dem sie die Wirtschaft entlasten will. Die Pläne sehen unter anderem Sonderabschreibungen für Unternehmen vor, die in Maschinen investieren. Eine weitere Entscheidung des Kabinetts betrifft die Migration. Die Bundesregierung will künftig allein per Rechtsverordnung bestimmen, welche Herkunftsländer von Asylbewerbern als sicher gelten. Der Bundesrat soll dann nicht mehr zustimmen müssen. Der neue Bundesdrogenbeauftragte Strick will sich stärker um Suchtgefahren kümmern, die bei Kindern und Jugendlichen als Folge der Digitalisierung entstehen. Minderjährige würden viel Zeit im digitalen Raum verbringen. Dabei zeige sich immer öfter eine problematische Mediennutzung, sagte der CDU-Politiker. Dem setze die Politik aber bislang nichts entgegen. Nötig seien mehr Schutz sowie Beratungs- und Hilfsangebote, so Strick. Bulgarien soll ab dem kommenden Jahr den Euro bekommen. Das Land erfülle inzwischen die nötigen Kriterien dafür, heißt es in einem Bericht der EU-Kommission. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Ein historischer Augenblick für Bulgarien, so die Kommission. Auf der Grundlage des positiven Berichtes sollen die Mitgliedstaaten im Juli endgültig über Bulgariens Beitritt zum Euroraum entscheiden, der dann Anfang kommenden Jahres wirksam würde. Kommissionschefin Ursula von der Leyen gratulierte auf X und erklärte, Bulgarien sei der Einführung des Euro einen Schritt näher gekommen. Das bedeutet mehr Investitionen und mehr Handel mit den Partnern im Euroraum sowie mehr Stabilität und Wohlstand für die bulgarische Bevölkerung.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend noch einige Schauer oder Gewitter, örtlich mit Starkregen und Sturmböen. Aktuell in Berlin-Marzahn 23 Grad. In Grünow in der Uckermark 18, in Forst in der Lausitz 27. Morgen teils aufgelockert, teils wolkig. Erneut Schauer und Gewitter bis 24 Grad. Die Zeit 18.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Mehr Strom aus Erneuerbaren ist nötig für den Klimaschutz. Wie aber das Stromnetz stabil halten, wenn Sonne und Wind mal liefern und mal nicht? Versorgungssicherheit war eins der Themen beim Kongress des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft heute in Berlin. Mit dabei die neue zuständige Bundesministerin Katharina Reiche und rbb24-Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser.
Wenn es nach CDU-Wirtschafts- und Energieministerin Katharina Reiche geht, dann soll die Stromversorgung in Zukunft vor allem mit Gaskraftwerken abgesichert werden. Die Branche kennt sie gut. Bis vor kurzem war sie Vorstandschefin einer Tochterfirma des Energiekonzerns E.ON. Nun stehen bis zu 20 Gigawatt neue Kraftwerksleistungen im Koalitionsvertrag. Mit dem Bau der neuen gasbetriebenen Anlagen soll es jetzt schnell gehen.
Wir wollen Ende des Jahres zu den ersten Ausschreibungen kommen. Wichtig ist dann, dass wir nach den ersten hoffentlich erfolgreichen Ausschreibungen zur Entwicklung eines technologieoffenen eigenen Kapazitätsmarkts kommen, der kosteneffizient ist, eine Kombination aus Flexibilität, Speichern, Kraftwerken, um Versorgungssicherheit zu jedem Zeitpunkt aufrechtzuerhalten.
Die Bundesregierung sei wegen der Ausschreibungen bereits im Gespräch mit der EU-Kommission. Denn diese neuen Gaskraftwerke sollen mit staatlicher Förderung gebaut werden. Dafür braucht es erst grünes Licht aus Brüssel, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.
Die bis zu 20 GW werden nicht auf einen Rutsch kommen. Die Kommission stellt Fragen, verlangt umfängliche Begründungstatbestände von uns, aber ein Schnellboot, das wir ja dringend brauchen für die Beseitigung von Netzengpässen sozusagen südlich der Mainlinie, das ist unbestritten, das müssen wir schnell hinbekommen und ja, in einem ersten Rutsch sicherlich eher Gas.
Die neuen Kraftwerke sollen flexibel einspringen, wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint, also in Zeiten, in denen erneuerbare Energien nicht genug Strom liefern, sogenannte Dunkelflauten. Ob sie später dann auch auf Wasserstoff umgerüstet werden, wie es die vorige Bundesregierung geplant hatte, das ließ die Energieministerin offen. Neben Gaskraftwerken hat Katharina Reiche auf dem BDEW-Kongress weitere Pläne vorgestellt, um den Strompreis zu senken.
Da sind die Entlastung bei Strom- und Energiekosten für das produzierende Gewerbe und die Landwirtschaft, die dauerhafte Absenkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß, das ist die Reduzierung der Netzentgelte. Da ist die Reduzierung aus den Belastungen der Gasspeicherumlage.
Noch vor der Sommerpause wolle die Regierung das Maßnahmenpaket auf den Weg bringen.
Tabea Schoser aus der Wirtschaftsredaktion. Gut 50 Billionen Euro, also gut 100 Mal der Bundeshaushalt. So viel Anlagevermögen verwalten die Menschen, die in dieser Woche in Berlin zusammenkamen. Super Return heißt das weltweit wichtigste Treffen von Finanzinvestoren. Die stecken das Geld nicht nur in Startups, sondern zunehmend auch in Pflegeheime, Mietwohnungen, Landwirtschaftsbetriebe oder Schulimmobilien. Das wird allerdings kritisiert, berichtet Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky.
Vor dem Hotel Interconti gibt es in diesen Tagen Protest. Hier findet die Konferenz Super Return statt, das heißt so viel wie Super Rendite. Der Gewerkschaft Verdi, der Bürgerbewegung Finanzwende, dem Deutschen Mieterbund und der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft sind die Finanzinvestoren ein Dorn im Auge, jedenfalls wenn sie in Bereiche der Daseinsvorsorge investieren. Reiko Wöllert ist Landwirt in Thüringen. Er berichtet, dass Konzerne wie Aldi oder die Münchner Rück im großen Maßstab landwirtschaftliche Betriebe kaufen. Er vermutet,
die machen das nicht, um selber Landwirtschaft zu betreiben, sondern entwickeln das als einen Betriebszweig, was halt dazu führt, dass die Bodenpreise steigen, dass die Pachtpreise steigen und dass das für sowohl für bäuerliche Betriebe als auch für die regional verankerten Großbetriebe, die wir im Osten ja ganz viel haben, zunehmend schwerer wird, sich am Markt zu behaupten.
Die Landwirte haben Schwierigkeiten, an Flächen zu kommen. Deshalb hat die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft ein Bürgerbegehren initiiert, nachdem Agrarbetriebe nur noch innerhalb der Branche verkauft werden sollen. Auch für Pflegeheime, Krankenhäuser und Arztpraxen interessieren sich Finanzinvestoren. Silvia Bühler von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kritisiert das. Die Großanleger würden die Mitbestimmung behindern.
In den großen kommerziellen Pflegeheimketten gibt es bis auf wenige Ausnahmen keinen Schutz der Beschäftigten durch Tarifverträge. Die wir haben, müssen wir in großen Konflikten durchsetzen.
Außerdem leidet die Qualität der Pflege, weil Finanzinvestoren aus Kostengründen Personal einsparen würden, sagt Bühler. Auch wenn große Anlagefirmen in Wohnungen investieren, gibt es Kritik. Weil sie hohe Renditen anstreben, treibe das die Mieten in die Höhe, klagt Franz Michel vom Deutschen Mieterbund. Das betreffe vor allem ärmere Haushalte.
Ein Fünftel aller aktuellen Sozialwohnungen, wir haben ungefähr 1 Million Sozialwohnungen, also 250.000, sind in der Hand dieser Konzerne und auch einen hohen Anteil an ehemaligen Sozialwohnungen.
Einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln zufolge gibt es aber auch Vorteile, wenn Finanzinvestoren in Wohnungen oder Pflegeheime investieren. Ohne sie würde es viele Bauprojekte gar nicht geben. Als die Zinsen gestiegen sind, haben sich viele Finanzinvestoren aus Deutschland zurückgezogen. Das habe die Krise beim Wohnungsbau noch verstärkt, so die Studie. Nun kommen die Investoren zurück, hat Isabella Chacon von der Immobilieninvestmentsparte der französischen Bank PNB Paribas beobachtet.
Das ist ein Trend, den sehen wir jetzt seit 3-4 Monaten. Natürlich auch angetrieben durch die neue Regierung, durch den Koalitionsvertrag, durch das Infrastrukturpaket, die sich sehr für Deutschland interessieren, die insbesondere das Thema Wohnen Deutschland sehr im Fokus haben.
Vor allem teure Neubau- und Modernisierungsprojekte werden oft von Finanzinvestoren getragen. Denn das nötige Geld könnten öffentliche oder gemeinnützige Träger nicht aufbringen.
Anja Dobrodinsky informierte.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Leander Kirschner ist der erfolgreichste Musikmanager Deutschlands. Der Mann aus Reinickendorf ist mit seiner Firma Bamboo Artists zum Schrecken der Major Companies, also der großen Plattenfirmen, geworden. Warum er erfolgreicher ist als die und wie er Musiker berühmt macht, das erzählt Leander Kirschner im Gespräch mit RBB-Pop-Reporterin Anja Kaspari.
Herzlich willkommen, Leander Kirschner.
Hallo Anja, schön, dass ich hier sein darf.
Du bist ja sehr erfolgreich, aber sehr zurückhaltend auch. Also ich finde, man kennt eher die Namen der Künstler, für die du arbeitest, als deinen. Dabei bist du der erfolgreichste Musikmanager Deutschlands.
Also ich glaube, es ist erstmal gut, wenn unsere KünstlerInnen vorne stehen und alle Leute die mitbekommen. Und ich glaube aber, dass Leute, die sich intensiv damit beschäftigen, das heute auch sehr leicht rausbekommen können. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie versteckt wäre.
Ich habe dich ja auch gefunden.
Siehste?
Du bist mit deinem, ich nenne es jetzt mal Allround-Service, weil Bamboo ist ein Label, ist ein Verlag und ein Management. Ne? Du bist zum erfolgreichsten Unternehmer Deutschlands eigentlich aufgestiegen, hast mit deinen Künstlern Shiagu oder Ritalin, das sind die Rapper, Zartmann, Singer-Songwriter, fast so ein bisschen so ein Enkel von Rio Reiser, 01099 und wie sie alle heißen, richtig Furore gemacht innerhalb kürzester Zeit.
Ja, danke dafür. Also da kann ich mich auch nur bei den KünstlerInnen wieder bedanken.
Ja, aber wer hat die denn entdeckt? Das ist doch deine Leistung, oder?
Schwer zu sagen. Manchmal ist es ein Entdecken. Ich würde aber sagen, dass zum Beispiel bei 01099, da gab es auch damals schon einen gewissen Hype, oder auch bei einem Shiagu. Also der hat auch selber schon, die waren selber schon auf einem sehr guten Weg, würde ich sagen. Und dann sind wir eben diejenigen, die dazukommen und die dann helfen, dass man das auch noch viele Jahre so machen kann, indem man im besten Fall den KünstlerInnen gewisse Aufgaben abnimmt, eine gewisse Struktur da reinbringt und dafür sorgt, dass die sich im besten Fall so stark wie möglich aufs Kreative konzentrieren können.
Lass uns nochmal kurz einordnen. Also in den letzten 6 Wochen zum Beispiel war dein Label Bamboo ganz vorne in den Single-Charts.
Richtig, wir haben den höchsten Marktanteil in den Top 100-Charts. Das ist natürlich ein ganz toller und besonderer Moment, auf den wir sehr stolz sein können. Das ist ja auch eine Teamleistung. Also Bamboo sind über 40 Personen mittlerweile, die da jeden Tag dran arbeiten. Und deshalb muss ich da auch den Credit ans Team weitergeben. Das wäre sonst gar nicht möglich.
Seid ihr denn jetzt fast so groß wie zum Beispiel Warner?
Also wenn man sich jetzt quasi Warner Domestic angucken würde, dann...
Domestic heißt Deutschland.
Genau, also das, was sie quasi mit deutschem Repertoire, was sie hier gesigned haben, machen, dann vermute ich, dass wir da größer sind wahrscheinlich, ja, mit dem aktuellen Repertoire. Man darf eben nicht vergessen, so ein Major-Konzern, der hat natürlich viel sogenannten Katalog, also Songs, die schon vor langer Zeit erschienen sind, die immer noch ausgewertet werden. Und das ist natürlich unmöglich, dass wir da, sag ich mal, in der kurzen Zeit schon dran sind, aber wenn man sich sozusagen nur das aktuelle Geschehen anguckt und eben vor allem auch das Geschehen in den Charts, also was viele Menschen in Deutschland bewegt, dann sind wir da gerade ganz vorne. Ja, das ist was, wofür wir natürlich sehr stolz sein können.
Also wie wird Bamboo die Musikindustrie verändern?
Also ich glaube erstmal, dass wir ihr den Spiegel in einem gewissen Maße vorgehalten haben und gezeigt haben, das, was irgendwie 20 Jahre funktioniert hat, ist vielleicht nicht mehr der Ansatz, wie das heute funktioniert.
Also was haben denn die großen, die sogenannten Major Companies falsch gemacht oder wo sind die stehen geblieben genau?
Ich glaube, es fing damit an, dass die Major Companies haben ja sehr stark ihre Leute reduziert. Also der Ansatz war ja quasi weniger Personal für mehr KünstlerInnen. Wir sind genau den anderen Weg gegangen. Wir haben gesagt, wir haben relativ viele Mitarbeitende für ein nicht so großes Roster. Dafür ist natürlich
Roster heißt, so viele Künstler habt ihr, nämlich wie viele sind's?
Ungefähr so 20, 25 KünstlerInnen, die sich dann quasi auf ein Team von 42 Leuten verteilen. Aber ich habe eben selber wahrgenommen, bevor ich Bamboo gegründet habe, dass viele KünstlerInnen, die ich persönlich kannte, mit dem Service, den sie von der Plattenfirma geboten haben, nicht mehr zufrieden waren. Die haben gesagt, hey, ich gebe hier relativ viel ab, aber bekomme im Verhältnis dafür nicht genug zurück. Ich glaube, dass wir das heute geschafft haben, dass wenn man mit den meisten unserer KünstlerInnen und AutorInnen sprechen würde, dass die sagen würden, hey, es hat sich gelohnt, bei Bamboo zu unterschreiben. Mhm. Das ist ein Weg, den wir gemeinsam gehen, der Spaß macht und der quasi mich in meinem kreativen Handeln nicht einschränkt, aber gleichzeitig dafür sorgt, dass, wenn ich meine Karriere gemacht habe, auch sicher sein kann, dass ich davon noch den Rest meines Lebens leben kann.
Als ja, anderswo. Weil ich glaube, das ist vielleicht auch euer USP, sagt man doch, oder eure Besonderheit, dass Künstler so fit sind auf Social Media, ne? Dass die aus allem Content machen können. Für viele Kreative ist es ja mühsam. Oh, jetzt muss ich auch noch auf Social Media irgendwie jeden Tag was posten. Aber irgendwie schafft ihr das, dass die das gerne machen.
Ich glaube, ehrlicherweise ist es für alle KünstlerInnen mühsam. Also es ist immer Arbeit, ne? Auch wenn es manchmal leicht nach außen aussieht. Sozusagen, deine Beobachtung ist genau richtig, es ist für niemanden einfach. Ich weiß, dass es, Agu zum Beispiel hat auch mal ein Interview zugegeben, was sehr interessant fand, wo er meinte, es ist ja schade, wenn du extrem viel Zeit in deine Kunst steckst und dann gar keine Zeit in die Vermarktung, weil dann quasi sozusagen im Verhältnis gar nicht so viele Leute davon mitbekommen, wie mitbekommen könnten. Und das fand ich einen sehr interessanten Ansatz zu sagen, na klar, also die Kunst steht natürlich an erster Stelle, man muss erstmal tolle Musik machen. Aber wenn man diese tolle Musik gemacht hat, dann ist unser Ansatz eben auch, wie kann man die möglichst vielen Menschen zeigen? Und da versuchen wir, sag ich mal, alles, was wir den KünstlerInnen an, ja, vermitteln können, an Wissen, an Hacks, an Tipps und Tricks, dass wir denen die geben. Und dann guckt man sich das eben als Künstler an und sagt, das passt zu meiner Marke, das passt nicht zu meiner Marke. Und so ergibt sich dann am Ende im besten Fall eine gute Promotion-Marketing-Strategie.
Ich entnehme dem Ganzen, dass ihr so auf Augenhöhe auch seid mit dem Künstler, ne? Und dass die sich deswegen da so gesehen fühlen.
Bist das ist, glaube ich, absolut wichtig, ne? Also ich glaube, so diese alte Vorstellung, das Label diktiert irgendwie den KünstlerInnen, was sie zu machen hätten, das ist für mich eine völlig perplexe Welt, weil ich ja glaube, wir arbeiten ja mit Leuten, die ich als Entrepreneure sehe, ja? Also unsere KünstlerInnen, das sind Menschen, die sind selber smart, die haben Ideen.
Also für dich ist jeder Musiker sein eigener Unternehmer?
Total, ja. Ich glaube, man muss es heutzutage auch so sehen, weil man hat als Musikerin, das ist natürlich auch eine andere Welt heute als früher. Früher war es vielleicht wirklich so, dass man als Musikerin, du hast irgendwie einfach deinen Deal mit einem Label gesigned und dann hast du gesagt, die kümmern sich um alles und ich gucke mir das gar nicht an. Und da kamen auch viele dieser Geschichten raus, dein KünstlerIn irgendwann erstaunt waren, wie viel wenig Geld sie mit ihrer Musik finden und wo sie total erfolgreich sind. Und ich glaube, heutzutage muss man als Künstler ein Unternehmer sein, im gewissen Maße. Man sollte sich immer damit beschäftigen, wie funktionieren diese ganzen Dinge um mich rum. Und dann wird man wahrscheinlich auch glücklicher sein am Ende.
Bist du eigentlich Berliner, ne?
Ich bin Berliner, ja.
Von wo kommst du?
Ich bin, also ganz ursprünglich, meine Familie kommt aus Reinickendorf. Da bin ich aufgewachsen. Ich bin dann sehr früh ausgezogen. Dann habe ich in Friedrichshain gewohnt. Das war damals aber noch ganz anders. Also als ich in die Rigaer Straße gezogen bin, da
war das?
Das war vor 16 Jahren. Da war es eine komplett besetzte Straße. Ne? Also so, ich würde sagen, es gab vielleicht 4, 5 Häuser, die nicht besetzt waren. In einem von denen habe ich auch gewohnt. Aber es war ja trotzdem sportbillig. Ne? Also wenn heute sagt man, zieht nach Friedrichshain, denken alle, fancy Friedrichshain. Und ich habe dafür 70 Euro Miete gewohnt.
Wow. Und du warst mal B-Boy, oder? Da hast du Breakdance gemacht.
Ich hab gebreakt früher, ja. Das war auch eine tolle Erfahrung. Man kommt um die ganze Welt. Man hat überall Leute, wo man schlafen kann. Das ist eine sehr...
Also du warst so richtig Profi.
Also schon, ja. Ich habe wirklich weltweit Battles gemacht und ich habe auch eine Weile davon gelebt. Auch als ich gemodelt habe, habe ich quasi einen Mix aus Modeln und Breakdance gemacht und habe halt Straßenshows. Kennt man bestimmt auch, wenn man hier in Berlin unterwegs ist, am Brandenburger Tor oder am Kudamm. Das sind alles Freunde von mir so oder mit denen man halt damals viel zu tun hatte und trainiert hat. Und genau sowas habe ich dann auch gemacht. Man hat Straßenshows gemacht, 2, 3 Tage die Woche, hat vielleicht Straßenshows gelebt, dazu noch so Modeljobs. War eine witzige Zeit.
Ja, es ist ein bisschen Pech, dass du jetzt hier im Radio bist, weil, ich will es nochmal betonen, du warst auch Model.
Das aus gutem Grund. Sieht man jetzt nicht mehr an, ja, oder?
Doch, man sieht das noch. Also ich habe schon mitbekommen, dass der erfolgreiche Super-Rapper Shi-Agu eine Tour hatte, ne? In Amerika, auch mit Icky Mel. Ist die alt bei euch?
Noch nicht, leider. Aber wir finden sie ganz toll.
Wie hast du das geschafft? Lass uns mal überlegen. Scorpions, Nena, Rammstein. Und vielleicht ein bisschen einstürzen, Neubauten, oder? Das war's dann auch.
Ja, also das ist auch genau
von international
das, warum wir das so cool finden. Also das ist absolut die Reihe, in der man sich dann auch sieht, dass man sagt, okay, es gibt immer wieder so einen deutschsprachigen Act, der oder die dann plötzlich in den USA funktioniert. Er hat ja auch für nächstes Jahr schon seine New York Show wieder in Verkauf gegeben. Die läuft auch schon sehr gut. Und er hat jetzt auch sein erstes Festival im September, spielt auf dem Portola Festival in San Francisco. Also die Shi-Agu S-Story passiert. Aber der ganz krasse Case in den USA war natürlich, dass wir ja Show Me Love dieses Jahr rausgebracht haben. Und ist aktuell der 10. erfolgreichste Song auf der ganzen Welt. Und der ist auch auf Bamboo erschienen weltweit. Who is DMC? Bees and Honey.
Aus Berlin.
Der wohnt in Berlin. der ist halb Deutscher, ja. Das ist wirklich der erfolgreichste Song, den wir je veröffentlicht haben. Und es ist aktuell auf der ganzen Welt der deutschsprachige Künstler mit den meisten monatlichen HörerInnen. Also der hat auch Rammstein und sowas alles weit eingeholt. Und der hat jetzt, glaube ich, 29 Millionen monatliche HörerInnen.
Bedeutet es aber, dass du musst immer expandieren? Also heißt das, es wird irgendwann vielleicht Bamboo Artists wie ein neuer Major werden?
In gewissem Maße expandieren wir natürlich schon, weil wir auch daran glauben, dass das System, was wir geschaffen haben, funktioniert. Aber ich glaube eben immer in einem gesunden Maße. Die Idee ist quasi eher zu sagen, wir bauen eine neue Art von Major, die besser funktioniert. Also ich glaube ja, dass viele Dinge in einem Major auch besser funktionieren könnten, wenn es da mehr Leute gäbe, die auch in anderen Firmen gearbeitet haben. Also ich glaube, das ist wirklich eins der großen Themen da, dass viele der Leute im Major haben ihre Gesamtkarriere dort gemacht und zum Beispiel nie gesehen, wie eine Firma wie Amazon oder Uber oder Spotify funktioniert. Und ich glaube, dass das schon eins der größten Themen ist. Es gibt super Leute da und es gibt immer wieder so kleine Zellen in einem Major, die total gut funktionieren. Und ich frage mich eben immer, kann man das nicht schaffen, in so einer gesamten Organisation auch dieses Feuer anzuzünden, dass es halt überall gut funktioniert. Und deshalb, also ich glaube, dass wir das schon schaffen können. Es ist sehr schwer, als ein kleines Indie-Label mit 3-4 Leuten langfristig zu bestehen. Weil in der Regel hast du dann einen sehr großen KünstlerIn und dann bist du von denen auch sehr stark abhängig. Bei uns zum Beispiel ist es so, dass sich der Umsatz auch relativ stark verteilt. Das heißt, selbst wenn jetzt einer unserer größten Artists uns verlassen würde, müsste ich nicht am nächsten Tag das halbe Team entlassen. Aber das ist was, was viele andere Indie-Firmen halt früher hatten und woran die dann oft auch scheitern. Ne? Und, ja.
Und ist es nicht auch eine Herausforderung für dich, für jemand, der mal selber ein Star war oder der gemodelt hat? Also auf dir war ja mal Scheinwerferlicht. Und jetzt bist du eh schon mehr so im Hintergrund. Aber wenn du dich noch mehr zurückziehen willst, kannst du das überhaupt?
Also ich glaube, ehrlicherweise, dadurch, wie relevant wir werden, trete ich ja sogar ein bisschen mehr in den Vordergrund wieder. Ich glaube, ich kann an sich gut mit der Rolle im Hintergrund leben, was, glaube ich, allen Menschen, die quasi in der Position, in der ich bin, also auch allen Leuten im Team, die immer für die Sachen arbeiten, total wichtig ist, ist halt hin und wieder die Recognition zu bekommen.
Du meinst Anerkennung?
Ja, Anerkennung, sorry, genau. Die muss gar nicht so groß öffentlich sein. Also ich glaube, man würde nie erwarten, dass jetzt KünstlerInnen einen großen Post machen und dann sagen, hier, danke. Aber natürlich ist es was man sehr wertschätzt. Oder wenn beim Konzert werden wir da als Firma genannt. Das ist natürlich schon was sehr gut tut.
Gut, dann danke ich dir, Leander. Es war schön mit dir, das Gespräch.
Danke, Anja. Kann ich nur so zurückgeben. Hat sehr Spaß gemacht.
Leander Kirschner hatte Spaß im Gespräch mit Anja Kaspari. Mehr über Musik gibt es bei uns in 5 Tagen, denn der Pfingstmontag steht im RBB 24 Inforadio ganz im Zeichen von Berliner Sounds.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Jugend musiziert ist der bekannteste Wettbewerb für Musiknachwuchs in Deutschland. Nach den regionalen Vorentscheiden beginnt morgen der Bundeswettbewerb in Wuppertal. Dabei ist unsere Praktikantin Josephine Fass aus Falkensee. Sie spielt in einem Gitarrenquartett und nimmt uns mit zur Probe.
Am Anfang wollte ich beim Quartett gar nicht mitmachen. Ich hatte noch nie bei Jugendmusizier teilgenommen und fand das alles irgendwie gruselig. Habe ich genug Zeit für die Proben? Bin ich dafür überhaupt gut genug? Und was, wenn ich Lampenfieber kriege und total versage? Am Ende habe ich mich dann aber doch überreden lassen. Es sind ja schließlich auch noch 3 andere auf der Bühne. Und jetzt haben wir es sogar in die Endrunde geschafft, in den Bundeswettbewerb. Damit hätte ich am Anfang überhaupt nicht gerechnet. Mette, Tabea und Jakob, alle zwischen 16 und 18, haben schon mehrfach bei Jugend musiziert, kurz JUMU, mitgemacht. Die Teilnahme im Quartett ist aber für uns alle eine Premiere. Es hat auf jeden Fall Vorteile gegenüber der Solo-Teilnahme, findet Jakob.
Man hat halt einfach ein paar Leute, die einen irgendwie hochziehen, wenn man Motivationstief hat oder so. Und da macht es ja auch dann irgendwie mehr Spaß. Alleine bist du dann halt nur alleine, übst da 3 Stunden pro Tag in einem stillen Kämmerchen und... Ja, das ist nicht so.
Ja, aber können wir ab 50 spielen?
Jakob und wir anderen 3 spielen schon seit 2021 zusammen in einem größeren Gitarrenorchester, Mittlerweile sind wir auch in der Viererbesetzung ein eingespieltes Team. Weil wir uns gut verstehen, finde ich Jugend musiziert auch nicht so anstrengend. Bei den Proben, Vorbereitungskonzerten und Wettbewerben herrscht bei uns eher Klassenfahrt als Prüfungsstimmung. Findet auch Mette.
Auch auf der Bühne war es eine total ungewohnt lockere Atmosphäre für so einen Wettbewerb, wo man eigentlich abliefern muss. War ein gutes Gefühl.
Pedro Izquierdo Canovas ist Gitarrenlehrer an der Musik- und Kunstschule Havelland, leitet unser Gitarrenorchester und betreut auch unser Quartett. Bei der Teilnahme an Wettbewerben kann man einiges lernen, findet er.
Dann ist halt die Atmosphäre von einem Wettbewerb, glaube ich, eine Situation, wo man sehr viel davon lernen und sich bereichern kann. Ein Wettbewerb fordert oder braucht eine Übungsroutine, eine Methode, eine Methodik. Es braucht auch eine Strategie, damit man sich nicht demotiviert fühlt.
Unsere Strategie? Wir nehmen es relativ locker. Wir proben etwa einmal die Woche, spielen ein paar Vorbereitungskonzerte und ansonsten?
Ich muss sagen, ich glaube, ich habe gar nicht wirklich viel geübt fürs Ensemble. Aber ich glaube, das ist das Erfolgsrezept, einfach vorher können, dann nicht so viel darauf konzentrieren. Dann verbrennt man die Motivation, die man hat, das zu spielen, einfach nicht.
Und offensichtlich funktioniert das auch ganz gut. Bei Regional- und Landeswettbewerb haben wir die volle Punktzahl bekommen. Und jetzt als Höhepunkt der Bundeswettbewerb in Wuppertal.
Morgen geht's los beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert. RBB-Praktikantin Josephine Fass spielt da Gitarre. Auf der Insel Delos liegt eine der bedeutendsten Ausgrabungsstätten Griechenlands, direkt am Meer. Teile davon sind bedroht durch den steigenden Meeresspiegel. In Zukunft könnte das antike Heiligtum weitgehend im Wasser versinken. Forschende versuchen zu retten, was zu retten ist. Korrespondent Moritz Pompel war mit ihnen auf Delos.
Dort, wo in der griechischen Mythologie Apollon und Artemis auf die Welt gekommen sind, steht heute eine antike Säule mitten im Wasser. Die Wellen drücken bei stürmischem Wind ans Ufer direkt an die Ruinen des UNESCO-Welterbes heran. Ein antikes Theater gibt es auf Delos mit einem großen ehemaligen Wohnviertel drumherum, voller antiker Mosaike und Statuen. Bis zu 30.000 Menschen haben hier im Zentrum der Kykladen einmal gelebt und eine der beeindruckendsten Ausgrabungsstätten Griechenlands hinterlassen. Die Archäologin Veronique Chankowski von der École Française d'Athènes arbeitet seit 30 Jahren auf Delos, wo heute nur Altertumsforscher und Wächter übernachten dürfen. Sie bekommt hautnah mit, wie die Insel sich verändert.
Ich erinnere mich, als ich am Anfang hierher gekommen bin, waren einige Sehenswürdigkeiten noch nicht im Wasser. Heute sind sie unter Wasser. Das Meer hat sich um etwa 20 Meter vorgearbeitet. Wir können dabei zuschauen, wie der vordere Teil von Delos immer mehr zerstört wird.
Delos, früher ein Schmelztiegel der Kulturen, Handelsknotenpunkt und Kultstätte zugleich, droht in großen Teilen im Meer zu versinken. Die wissenschaftlichen Prognosen sprechen dafür, dass der Meeresspiegel weiter und noch viel deutlicher ansteigen wird. Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber, der für die internationale Konferenz World Human Forum nach Delos gereist ist, spricht von bis zu 2 Metern bis Ende des Jahrhunderts.
Und dann, wenn dann die großen Kipppunkte überschritten werden, dann erwarte ich über die nächsten vielen 100 Jahre Meeresspiegelanstieg im Bereich von 10 bis 20 Metern. Und dann ist auf Delos alles außer die 3 Hügel sozusagen überschwemmt.
Das unbewohnte Delos mag nebensächlich erscheinen, wenn andernorts Millionen von Menschen vielleicht ihre Heimat werden aufgeben müssen. Und doch kann Delos schon heute zum Symbol werden im Kampf gegen den Klimawandel, glaubt Konferenzteilnehmer Kostas Sinolakis, griechischer Umweltingenieur an der Universität von Südkalifornien.
Ich kann mir vorstellen, dass irgendwann beschlossen wird, eine Mauer zu bauen, um das Meer hier auf Delos zurückzuhalten. Aber wie lange wird das gut gehen? Das, was wir machen müssen, ist jetzt, heute, aufzuhören, CO2 in die Atmosphäre zu blasen.
Ideen gibt es auf der Delos-Konferenz genug dafür, zum Beispiel diese hier. Klimafreundlich zu bauen, indem nicht auf die klimaschädlichen Materialien Beton, Stahl oder Ziegel gesetzt wird, sondern auf Holz und Bambus. Die Pflanzen aus nachhaltigem Anbau könnten der Atmosphäre CO2 entziehen und wegspeichern, sagt Schellenhuber.
Und jetzt kommen natürlich 1000 technische Einwände. Kann ich wirklich Wolkenkratzer aus Holz bauen? Die Antwort ist ja, kann ich inzwischen mit neuen Techniken. Kann ich es feuersicher machen? Die Antwort ist ja. Indem Sie also diese Bauwände vollziehen, reinigen Sie als Nebeneffekt die Erdatmosphäre.
Es eint die Konferenzteilnehmer die Hoffnung, dass ihre Ideen langsam die Welt verändern. Für Delos und sein Heiligtum könnte es die Rettung sein.
Moritz Pompel über die drohende Überflutung des Weltkulturerbes auf der griechischen Insel Delos.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf den Brandenburger Fernstraßen gibt es derzeit keine größeren Störungen. Auch in weiten Teilen Berlins fließt der Verkehr normal. Etwas länger dauert es noch in Mitte sowie rund um den Tiergarten wegen einer Demonstration. Darüber hinaus stockt es am Schlesischen Tor, an der Elsenbrücke, an der Wohlheidebrücke und nach einem Unfall ist die Minna-Totenhage-Brücke derzeit vollgesperrt. Auf dem Stadtring stockt es immer mal wieder ab Schmargendorf in Richtung Wedding. Ebenso auf der A115 stadteinwärts in Höhe der Stadtgrenze. Und von 21 Uhr ab wird wieder die A113 wegen Wartungsarbeiten zwischen Spätstraße und Schönefeldstadt auswärts gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Anke Arndt. Guten Abend. Die Union baut ihren Vorsprung vor der AfD weiter aus. Laut dem ARD-Deutschland-Trend kommen CDU und CSU zusammen auf 29%, ein Plus von 2 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Umfrage Anfang Mai. Die AfD bleibt unverändert bei 23%. Die SPD verliert auf 15%, die Grünen legen zu auf 12%. Die Linke verliert leicht und steht bei 9%. FDP und BSW liegen weiter unter der 5%-Marke. Afghanische Ortskräfte können bei kein Einreisevisum für Deutschland einklagen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg klargestellt. Die Bundesregierung dürfe nach ihrem Ermessen in jedem Einzelfall entscheiden. Das Gericht lehnte damit die Klage eines Afghanen ab, der angab, unter den Taliban gefährdet zu sein. Die vorige geschäftsführende Bundesregierung aus SPD und Grünen hatte zuletzt mehrere Aufnahmeflüge für Afghanen organisiert. Das hatte die Union kritisiert. Das Bundeskabinett hat weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Dabei geht es um Entscheidungen, welche Staaten künftig als sichere Herkunftsländer gelten sollen. Aus dem Hauptstadtstudio Bianca Schwarz.
Demnach sollen sichere Herkunftsländer künftig ohne das Mitspracherecht von Bundestag und Bundesrat festgelegt werden. Ob ein Land als sicher gilt und deswegen in Deutschland schnellere Asylverfahren und leichtere Abschiebungen möglich sind, würde dann allein vom Kanzler und seinen Ministern beschlossen. In der Vergangenheit war die Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsländer immer wieder im Bundesrat, also der Versammlung der Bundesländer, abgelehnt worden.
Der Berliner Senat muss der AfD die Vornamen deutscher Tatverdächtiger bei Messerstraftaten nennen. Das hat das Landesverfassungsgericht entschieden und damit einem AfD-Abgeordneten Recht gegeben. Die Innenverwaltung wollte die 20 häufigsten Vornamen bei Messertatverdächtigen nicht herausgeben, weil sie befürchtete, einzelne Personen könnten konkret identifiziert werden. Das aber befand das Gericht bei fast 1200 Tatverdächtigen nicht plausibel. Fahrgäste im Fernverkehr müssen sich in Berlin in den kommenden 4 Wochen auf Einschränkungen einstellen. Von Freitag an bis zum 4. Juli halten Fernzüge nicht am Bahnhof Zoologischer Garten und am Ostbahnhof. Das hat die Bahn mitgeteilt. Grund sind Sanierungsarbeiten an Oberleitungen.